Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen.
Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
Schön, dass Sie dabei sind. Ja, charismatisch, mitreißend und wortgewandt einerseits, andererseits dominant, manipulativ, gierig nach Macht und süchtig nach Anerkennung. Das sind Merkmale eines Narzissten. Narzissten verabscheuen Kritik, sie fürchten Konkurrenz, sie machen andere gerne mal klein, um sich selbst größer zu fühlen. Tja, und sie benutzen Meetings als Bühne fürs Ego und stehlen gerne mal einem Kollegen die Idee. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur, die sind nicht ohne und können einem den letzten Nerv rauben. Erst recht, wenn wir täglich mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Doch wie geht man speziell im Job mit Narzissten um? Woran erkennt man sie? Warum ticken die, wie sie ticken? Und wie schützt man sich? Aber vor allem, wie kann das Teamwork mit ihnen trotzdem positiv verlaufen? Darum geht es heute hier bei Management Insight. Wir blicken hinter die Kulissen. Bei mir im Studio ist die Psychotherapeutin und Buchautorin vieler Bestseller, Dr. Bärbel Wadetzki. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben die weite Reise von München nach Hamburg angetreten. Darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank. Vom klugen Umgang mit narzisstischen Chefs, Kollegen und Mitarbeitern befasst sich Ihr Buch Blender im Job. Ist man denn nun gleich ein Blender, nur weil man gerne mal im Mittelpunkt steht?
Nein, nein.
Dann ist ja gut. Ich habe schon gedacht, oioioi.
Dann wären wir ja auch Blender.
Ja.
Und ich glaube, das sind wir nicht.
Hoffentlich nicht.
Zumindest, ja.
Ah, das hat damit nichts zu tun.
Nein, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Das ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis, dass wir unsere Kompetenzen zeigen und dass wir Beachtung und Aufmerksamkeit und auch Zuwendung und Applaus bekommen. Das ist völlig normal. Das ist zwar, man nennt es ein narzisstisches Bedürfnis, aber narzisstisch ist ja erstmal völlig wertfrei. Narzisstisch heißt ja nichts anderes als die Selbstliebe und den Selbstwert betreffend. Mhm. Und da wir alle ein Selbstwertgefühl haben, haben wir natürlich alle den Wunsch, das zu erhöhen. Und das tun wir, indem wir uns Aufmerksamkeit und Bestätigung holen.
Nun ist ja der Begriff Narzissmus fast schon ein Modewort geworden, was gefährlich ist, denn man sollte ja niemanden einfach abstempeln, sondern wirklich genau hinschauen und hinhören, was wir heute hier tun. Kurz vorab, also was ist Narzissmus überhaupt?
Narzissmus ist der Versuch, das Selbstwertgefühl vor dem Zusammenbruch zu retten. Mhm. Und das bedeutet, dass wenn wir Menschen die Fähigkeit haben, unser Selbstwertgefühl auszugleichen, immer wieder, jeden Tag, weil wir doof angesprochen werden oder weil es uns nicht so gut geht, aber wir können uns selber wieder in ein Gleichgewicht kriegen. Mhm. Das nennen wir den positiven Narzissmus. Mhm. Das sind Menschen mit einem gewachsene Selbstwertgefühl, die wissen, was sie können, die wissen aber auch, was sie nicht können. Und das, was wir als narzisstisch bezeichnen, ist eigentlich das Defizitäre. Das heißt, das ist die Unfähigkeit, sich selber innerlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Diese Menschen brauchen deshalb die Bestätigung von außen, weil sie sie sich selber nicht geben können. Mhm. Das heißt, die haben ein brüchiges Selbstwertgefühl, was sie dadurch stärken, dass sie sich ein Größenselbst aufbauen, mit dem sie sich identifizieren und dann sagen können, ich bin doch toller als alle anderen. Und das schützt sie.
Woher das kommt, darüber sprechen wir gleich noch ganz in Ruhe. Ein prominenter Narziss ist ganz sicherlich Donald Trump. Würden Sie das bestätigen? Oder?
Er zeigt sehr, sehr viele narzisstische Anteile. Mm. Was er letztendlich als Persönlichkeitsdiagnostik bekäme.
Das klingt auch gut, Persönlichkeitsdiagnostik. Also
ja.
Schon nach schweren Patienten.
Naja, aber man kann natürlich eine Diagnostik machen. Aber da werde ich mich nicht festlegen. Aber er hat natürlich einen narzisstischen Überbau, der wirklich sehr extrem ist. Und wir können ganz, ganz viel an narzisstischen Charakteristika an ihm ablesen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel seine starke Kränkbarkeit. Also wenn jemand eine andere Meinung hat, fühlt er sich persönlich betroffen. Da geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht nur um seine Person.
Sein
Ego. Er stellt
sich
immer in den Mittelpunkt und es geht, alles dreht sich nur um ihn.
Also er ist auf jeden Fall ein prominenter Narzisst. Gibt es noch andere, wo Sie sagen, ja, an dem oder an der kann man sich mal gedanklich orientieren, wenn man über Narzissmus spricht?
Also Narzissmus erscheint ja in ganz vielen verschiedenen Kleidern. So dass wir natürlich, wenn wir auf die politische Ebene gucken, in der Regel Menschen haben mit einer narzisstischen Struktur. Denn wer sonst würde sich in so eine Position überhaupt begeben wollen, wenn er nicht Macht haben möchte, Einfluss haben möchte und sich präsentieren möchte? Ja, insofern haben sie alle eine narzisstische Struktur. Aber ganz stark merkt man es ja im Moment in der Türkei bei Erdogan. Wir wissen es von Putin. Also alle, die im Grunde in Richtung Alleinherrscher gehen, da kann man schon sehen, dahinter steckt eine sehr starke narzisstische Antriebsfeder.
Also wenn jemand über seinen Chef oder Kollegen sagt, das ist ein Narzisst, bei welchen Eigenschaften sollten einem die Alarmglocken klingeln? Sie haben eben schon ein paar angesprochen, dass die so kränkbar sind, dass die alles auf sich beziehen, dass die gar nicht auf der Sachebene unterwegs sind, sondern immer auf der persönlichen Ebene. So habe ich das rausgehört. Was ist es noch?
Die narzisstischen Anteile zeigen sich darin, dass wir im Kontakt mit diesen Menschen uns sehr schnell unterlegen fühlen. Wir fangen an, die zu idealisieren. Wir entwerten uns selber. Wir sind oftmals gar nicht mehr wir selber im Kontakt. Und diese Menschen, die haben wirklich die Fähigkeit, alle Aufmerksamkeit auf sich zu beziehen. Also sie reden nicht, sie dozieren. Sie wissen alles besser. Und irgendwann hat man das Gefühl, ich komme an diesen Menschen eigentlich gar nicht ran, weil der in seinem eigenen Orbit ist. Ja?
Sind das Menschen, die auch mehr senden als zu empfangen? Weil ich stelle mir vor, dass Narzissten, die sehr auf sich konzentriert sind, auch wenig Fragen haben an andere.
Ja, natürlich. Das sind die Sender. Und die können nur senden, wenn es Empfänger gibt. Das heißt, das Narzisstische zeigt sich immer in der Beziehung. Ein Narzisst oder eine narzisstische Person kann gar nicht alleine narzisstisch sein, weil sie braucht immer das Gegenüber. Und das Gegenüber muss annehmen, hören und sich entsprechend dem verhalten, was die narzisstische Person signalisiert.
Das heißt, wenn die narzisstische Person eine Frage stellt, dann macht sie es, weil sie ihr Gegenüber in eine gute Stimmung bringen möchte, um eigene Ziele durchzusetzen.
Es kann natürlich gut sein, dass das auch ein Mensch ist, der vielleicht oder die vielleicht sehr narzisstisch nach außen ist, aber trotzdem die Ahnung hat, dass sie nicht alles selber weiß und deshalb lieber mal fragt. Also das wäre sozusagen die moderate Variante. Es kann aber auch sein, dass man andere Leute gefügig machen will. Man selber hat zwar schon die Antwort, fragt aber vorsichtshalber nochmal den anderen. Aber in der Frage alleine liegt schon wieder die Entwertung. Nach dem Motto, ich traue dir eigentlich nicht zu, dass du die Antwort wirklich weißt, weil eigentlich weiß ich sie.
Alles klar. Aber Sie sagten vorhin, das habe ich so verstanden, dass in jedem von uns diese narzisstische Ausprägung steckt, einfach um den Selbstwert zu erhalten.
Also wir alle haben narzisstische Bedürfnisse. Das sind Bedürfnisse, die unseren Selbstwert betreffen. Das heißt, wir wollen gesehen werden, gehört werden, verstanden werden, beantwortet werden. Wir wollen wahrgenommen werden, weil wir müssen als Menschen wahrgenommen werden, sonst erschüttert das unsere Identität und unser Selbstbild. Und dafür müssen wir sorgen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir Menschen treffen, die gut mit uns umgehen, wo wir uns wohlfühlen. Wir sorgen für eine Arbeit, in der wir unsere Kompetenzen einsetzen können, wo wir sagen, boah, das habe ich klasse gemacht, wo wir stolz sind. Das alles ist auch narzisstisch, aber das ist im guten Sinne narzisstisch. Die narzisstische Problematik zeigt sich darin, dass das alles sozusagen bricht. Das hat eine andere Funktion. Es ist ganz, ganz schwer zu entscheiden, wann hört der positive Narzissmus auf und wann fängt der gestörte Narzissmus an.
Narzissten sind ja echte Menschenfänger, muss man sagen, ne? Die sind charismatisch, haben Ausstrahlung. Was macht die so charismatisch, wenn man doch weiß und spürt, irgendwas ist da nicht ganz rund und irgendwas passt nicht?
Naja, ich meine, das sind oftmals Menschen, die sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen, die sehr eloquent sind, die zum Teil sehr intelligent sind, die sind mutig, die gehen voran, die sagen, hallo, du kannst mir folgen. Sie sind visionär, Ja, also das heißt, das sind schon Menschen mit einer ganz, ganz starken Lebendigkeit innen drin. Und vor allem sind sie mutig, weil sie trauen sich Sachen, die andere sich nicht trauen würden. Also sie trauen sich Präsident, ja, obwohl sie dafür nicht ausgebildet sind. Ich meine, das muss man können. Ja?
Das stimmt.
Das ist eine echte Fähigkeit.
Das heißt also, die Wirtschaftswelt profitiert auch von Narzissten.
Auf jeden Fall. Die ist ja auch narzisstisch geprägt, die Wirtschaftswelt. Ja? Das heißt, die braucht solche Leute, die genau das auch sozusagen umsetzen können, was auch verlangt wird. Höher, schneller, weiter, Profit, Profit, Profit. Ja? Und umgekehrt sozialisiert dieses System wieder die dort Tätigen. Das heißt, unsere narzisstischen Anteile werden durch narzisstische Systeme verstärkt und erhöht, weil wir merken, hey, das kommt an, das ist wichtig, das mache ich. Und so gibt es eine Wechselwirkung zwischen beiden.
Das ist wie so ein Beschleuniger.
Ja.
Also sind auch Narzissten, wenn man auf das Management jetzt kommt, gut und wichtig für Unternehmen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Unsere ganze Wirtschaft ist darauf aufgebaut, dass wir sozusagen Ziele verfolgen, auch wenn sie überhöht sind, ja, aber dass wir unbedingt auf Machen, auf Erfolg, auf Output gerichtet sind. Ja? Und daran sich der Wert auch des Unternehmens festmacht. Ja? Und da haben wir wieder die narzisstische Koppelung.
Ich finde es ja immer wichtig zu verstehen und nachvollziehen zu können, warum Menschen sind, wie sie sind, weil es ja im Leben alles eine Ursache hat und einen Grund gibt dafür, dass wir sind, wie wir sind. Wie entsteht also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung? Wo ist die verankert?
Die ist letztendlich sehr früh verankert in der Kindheit, dadurch, dass diese Menschen zu wenig Spiegelung bekommen für ihre Identität und für das, wie sie sind. Also sie sind sehr häufig konfrontiert entweder mit einer totalen Überwertigkeit nach dem Motto, oh, du hast einen Strich gemacht, du wirst Picasso 2, oder aber, dass sie bestimmte Fähigkeiten haben müssen, um das eigene narzisstische Defizit der Bezugspersonen auszugleichen. In dieser Situation wird das Kind nicht gesehen, wie es wirklich ist, sondern wird immer ein Bild erfüllen müssen für die Außenwelt. Und das wird dann zur narzisstischen Fassade.
Warum rauben einem Narzissten, jetzt mal auf den Job bezogen, sehr oft letzte Nerven und Kräfte? Wie schaffen die das?
Ja, da gibt es so ein...
Lass mal tief Luft holen.
Ein ganz unbewussten Mechanismus, den sie anwenden. Und zwar, man nennt es das Expanded Self. Das Expanded Self ist sozusagen das ausgedehnte Selbst. Ihr eigenes Selbst dehnen sie über das Gegenüber aus, vereinnahmen diesen Menschen in ihr Selbst, nehmen die Definition, die diese Person hat, weg und definieren sie neu. Das heißt, das ist eine Person, die ihre eigene Identität nicht mehr hat und gemäß dessen jetzt sich orientieren muss, weil sie ja Teil des Selbst des anderen ist. Und das ist sehr, sehr anstrengend, weil man wirklich, man ist nicht mehr bei sich selber, man ist nicht mehr Herr oder Frau im eigenen Hause, kann nicht mehr das verfolgen, was man eigentlich verfolgen möchte und ist immer auf der Hut, hoffentlich mache ich es richtig, weil die Angst ist, dann entwertet zu werden.
Wenn man sich so auf eine Jobsituation projiziert, was wäre ein gutes Beispiel, wo sich das genau so abspielt? Beispielsweise narzisstischer Chef oder auch Vorstandskollege, wenn man auf einer Ebene bleibt. Das muss ja nicht so sein, dass jetzt der Chef immer narzisstisch ist und jetzt ist es die Mitarbeiterin
nicht.
Sondern sagen wir mal, sind wir auf einer Ebene, beide sind Vorstände und es gibt Meetings und dann verhält sich der narzisstische Partner in den Meetings wie?
Sehr raumgreifend, sehr selbstbewusst, besserwisserisch, überlegen und wahrscheinlich untergründig immer entwertend auf die andere Person. Ja? Nach dem Motto, was wollt ihr denn hier? Ja, weil in ihrem System ist oftmals sowas, mein Gott, die anderen sind alles Idioten und die einzigste Person, die weiß, wo es lang geht, bin ich. Und das heißt, es wird ein Klima entstehen, wo man entweder in den Kampf gerät und sagt, hallo, jetzt muss ich mich beweisen. Dann sind es so diese Alpha-Tierkämpfe, die ja nie gut enden. Oder aber man knickt ein.
Und zieht sich zurück.
Oder man wird ganz fies und intrigiert von hinten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber es wird nie ein Miteinander auf Augenhöhe sein. Das können narzisstische Menschen in der Regel nicht, weil Augenhöhe schon bedeutet, ich bin nicht besser als du. Und sie müssen immer besser sein, um ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbild und ihre Identität zu stärken. Das heißt, Augenhöhe heißt, wenn der andere genauso gut ist wie ich, dann falle ich ab. Also muss ich oben drüber stehen.
Ich habe öfter schon mal gehört, dass Menschen mit diesen narzisstischen Ausprägungen in Zweiergesprächen ganz in Ordnung sind, so ganz freundlich sind. Und wenn es dann darum geht, in ein Meeting hineinzugehen mit, keine Ahnung, dann mit 10 Leuten, plötzlich werden die anders gegenüber dem Menschen, dem sie im Zweiergespräch noch vermeintlich positiv begegnet sind. Also da werden dann plötzlich Sachen rausgeholt, die vorher gar nicht besprochen waren, oder es wird Schuld zugewiesen. Also all das passiert. Warum wenden die diese Taktik an? Bloßstellen?
Ja, das ist natürlich schwer. Da müsste man die Person selber fragen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Zweiergespräch ist natürlich viel sicherer. Da hat man die Kontrolle über das Gegenüber. Ja? Und es kann ja sein, dass in diesem Zweiergespräch es ganz wichtig war, sich diesen Menschen gefügig zu machen und deshalb eben auch mit Freundlichkeit auf ihn zugegangen zu sein. Ja? In einer Gruppe ist die Gefahr, angegriffen zu werden, viel, viel größer. Das heißt, dann muss diese narzisstische Führungskraft muss sich wappnen und muss schauen, dass sie irgendwie sozusagen ihre Grenzen halten kann. Warum sie sich dann gegen diesen Menschen wendet, das ist die Frage. Es könnte natürlich sein, dass in dem Gespräch, in der Gruppe etwas auftaucht, was vielleicht anders geartet ist als das, was dieser eine Kollege vielleicht vertritt. Und um jetzt nicht von den vielen angegriffen zu werden, greift er lieber den einen an, damit er wieder auf der sicheren Seite ist. Das könnte eine Möglichkeit sein.
Hat wahnsinnig viele Facetten. Also machen wir hier auch eine zweite Folge. Das kann ich schon mal jetzt verraten. Nächste Woche werden wir ins Detail gehen, wie man auch mit Narzissten umgeht. Ihr Buch Blender im Job, ja, beschreibt das alles sehr, sehr schön. Was sind im Management-Alltag typische Bühnen für Blender? Wo und wie positionieren sie sich?
Also sie werden sich in der Regel in die erste Reihe positionieren und da sind Meetings natürlich ein wunderbares Feld. Ne? Da kann ich mich ausbreiten und da kann ich dann sagen, wie toll ich bin und was ich alles Tolles gemacht habe. In der Teamarbeit wird man merken, dass am Ende jemand aufsteht und sagt, ich habe herausgefunden, obwohl es eine Gruppenmeinung war, auch wahrscheinlich jemand, der eine narzisstische Struktur hat. Ja? Das werden wahrscheinlich die Leute sein, die dann vor die Presse gehen und die bestimmte Dinge dann an Radio- und Fernsehsender berichten. Ne? Also sie werden den Auftritt überall dort haben, wo Möglichkeiten bestehen.
Jetzt kommt es natürlich im Business-Alltag immer darauf an, dass man miteinander klarkommt, ne? Weil man im Team Kompromisse schließen möchte oder auch muss. Vielleicht schon mal so als kleinen Teaser auch für nächste Woche. Wie gehe ich damit um? Also wie kann ich versuchen, mit so einem Menschen, der so geprägt ist, umzugehen, um am Ende auch meine Ziele durchzusetzen? Ich will ja nicht zurückstecken, sondern ich habe ja auch Ideen und Visionen und möchte, dass die genauso gesehen und gehört werden. Also was mache ich da?
Also narzisstische Menschen sind für uns eine Herausforderung an unser eigenes Selbstwertgefühl. Das heißt, die kriegen es ganz schnell hin, dass wir uns innerlich schlechter fühlen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gegenüber wirklich uns positionieren für uns selber, dass wir uns klar machen, ich bin kompetent, ich habe gute Ideen, ich weiß, dass die dem Unternehmen dienen und sich nicht sozusagen ins Boxhorn jagen lassen von dem Gegenüber.
Ja. Das ist viel Energie, die da drauf geht.
Es ist sehr, sehr anstrengend. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass wir selber mal gucken, wo ist denn meine Eintrittsstelle, wo diese narzisstische Person bei mir die offene Tür findet.
Mhm.
Ja?
Was sind
also
ja,
okay. Selbstwertzweifel zum Beispiel.
Mhm.
Ja? Also, oder Selbstzweifel. Wo ich sage, oh, ich weiß ja gar nicht. Ne?
Der sieht es genauso, ah, dann hat er wahrscheinlich recht. Und
genau.
Dann ist es bestätigt, dass ich da gar nicht so gut bin.
Genau, ich tue ja nur so, als wäre ich. Das ist zum Beispiel etwas, was narzisstische Menschen auf die anderen projizieren. Die projizieren das auf uns, was in ihnen ist. Nämlich, der tut ja nur so und hat ja gar nichts dahinter. Das ist das Thema von narzisstischen Menschen sehr, sehr häufig, gerade von Blendern. Die Blender, die da auftauchen und sagen, oh, ich bin doch so toll. Und dahinter ist heiße Luft.
Und die wissen, dass sie haben es vielleicht in sich.
Die merken es nicht. Die projizieren es nach außen, dann lebt es der andere. Dann müssen sie sich damit nicht auseinandersetzen. Dann können sie dabei bleiben zu sagen, ich bin der Größte.
Aber wenn die dabei bleiben zu sagen, ich bin der Größte, müssen sie ja auch erkennen, dass sie da irgendwas im Inneren haben, was nicht ganz rund läuft. Oder ist das unbewusst, dass sie unbewusst ihre Unzulänglichkeit auf andere übertragen?
Das ist zum Teil sehr unbewusst, ja. Mhm. Sie trauen sich gar nicht, ihre Unzulänglichkeit zu spüren, weil dann würde das narzisstische System zusammenbrechen. Also einen Fehler einzugestehen, heißt schon, dass sie eine sehr hohe psychische Fähigkeit besitzen, dass sie sich sozusagen nicht als Person völlig entwertet fühlen durch den Fehler, sondern sagen können, ich habe einen Fehler gemacht, blöd gelaufen, gut, ja. Und das ist im narzisstischen System ist es nicht getrennt. Da ist das Verhalten nicht getrennt von der Person. Das ist ein Paket. Und genauso gehen sie mit den anderen um. Wenn ein anderer einen Fehler macht, dann ist das der letzte Idiot. Das heißt, da wird nicht das Verhalten gesehen, sondern sofort das Verhalten auf die Person übertragen. Und sie können alles, was an ihnen selber schwach und nicht gut ist, dem anderen rüber projizieren. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir diese Projektionen nicht annehmen, sondern dass wir die wiederum zurückschicken und sagen, hier ist nicht heiße Luft, hier ist Können, hier ist Wissen. Ja? Aber natürlich haben wir auch unsere Schwachstellen, ist doch Logo. Und in die Schwachstellen rutscht die narzisstische Entwertung sofort rein.
Also das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes eigenes Thema, weil es so viele Möglichkeiten gibt, den narzisstischen Menschen zu begegnen und auch verschiedene Module mit ihnen umzugehen, um genau das nicht zuzulassen, also zum Beispiel Projektionen anzunehmen. Es gibt ja so Schlagwörter dieser Zeit, New Work, Unternehmenskultur, alles wichtige Themen, in denen es aber immer darum geht, flache Hierarchien zu bekunden und den konstruktiven, respektvollen Austausch auf Augenhöhe. Das ist, wenn man das so hört, das ist neu, das will man. Man will offen miteinander umgehen, empathisch, man fragt mal nach. All diese Geschichten. Ist das jetzt eine ideale Managementstruktur für Menschen, die eigentlich sehr viel Raum für sich selbst beanspruchen?
Nein, und ich muss auch ein bisschen grinsen, weil es klingt so schön. Aber schauen Sie es doch mal an, wie es wirklich passiert.
Ja, deshalb frage ich, ne?
Das ist ganz, ganz schwer, weil wir eben alle auch eine narzisstische Struktur haben und wir wollen natürlich auch das, was wir machen, wollen wir auch gewürdigt sehen. Und die Frage ist, ob in so einer flachen Hierarchie es wirklich so problemlos läuft. Wenn Sie eine narzisstische Person in so einem Team haben, Sie werden diese Gleichheit nicht hinkriegen. Das geht nicht. Weil Gleichheit, wie gesagt, eine hohe Bedrohung ist für die narzisstische Thematik.
Aber nun gibt es ja Narzissten, die vielleicht auch durch eine Veränderung eines Unternehmens, jetzt ist es eine andere Struktur, in eine neue Struktur auch reinwachsen müssen. Wie positionieren die sich da? Wenn es eben noch ein Unternehmen war mit Hierarchien, jetzt wird es ein Unternehmen, was flache Strukturen hat. Was passiert da mit denen?
Es kommt ganz drauf an. Also entweder kann es sein, dass dieser Mensch dann völlig gekränkt ist und überhaupt nicht mehr mitmacht, also nur noch so tut, als würde er dabei sein, aber innerlich schon gekündigt hat eigentlich. Ne? Oder aber wird sehr aggressiv werden, ja, fängt an, bestimmte Projekte zu boykottieren oder oder was weiß ich, Sachen liegen zu lassen, die wichtig sind, dass sie bearbeitet werden müssen. Also so eine passive Aggressivität kann auch passieren.
Also Trotzigkeit so ein bisschen?
Ja, und sich letztendlich zurückziehen, auch aus dem Kontakt zurückziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr, sehr stänkerig werden, ne? Und sagen, was soll dieser ganze Quatsch hier? Ne? Ich denke, das wird für alle schwierig sein. Und deshalb muss ja auch so ein Umstieg allmählich vonstatten gehen, sodass jeder auch weiß, was ist denn mein neuer Ort in diesem Unternehmen? Was ist meine Position? Was ist mein Platz? Weil man kann die Leute nicht nivellieren. Das geht gar nicht, weil sie auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Aber um so jemanden einzubinden, wäre es natürlich sehr gut zu gucken, was ist das Besondere und Wichtige an genau dieser Person und wo kann ich die gezielt einsetzen?
Was bringt sie mit und wie ist sie auch selbst glücklich im Job?
Und wie kann sie ihre Fähigkeiten hier auch zeigen, einsetzen und umsetzen?
Mhm. Wofür tun Narzissten alles?
Für Beachtung. Sie brauchen die Beachtung von außen, um ihre Identität und ihr Selbstwertgefühl überhaupt zu spüren, um ihren Wert zu spüren. Sie brauchen die Beachtung von außen. Das ist das Entscheidende.
Okay, was können Sie partout nicht leiden?
Wenn Sie nicht beachtet werden und wenn andere wichtiger sind als Sie.
Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Das hat Abraham Lincoln mal gesagt. Würden Sie die Aussage unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Macht narzisstisch?
Ja, auf jeden Fall. Nicht bei allen, aber bei vielen. Das heißt, das ist eben, was Lincoln sagt. Wenn du jemandem Macht gibst, dann wirst du sehen, wie diese Person mit der Macht umgeht. Ob sie die Macht einsetzt zum Wohle aller oder ob diese Person die Macht einsetzt zum Wohle ihrer eigenen Person. Das ist der große Unterschied. Und das Narzisstische heißt, ich mache es für mich. Ich beute das Amt, die Macht aus, um meinen Vorteil zu maximieren. Und alle anderen sind mir egal.
Echte Empathie besitzen Narzissten nicht, aber sie sollen ein gelerntes Einfühlungsvermögen gezielt abrufen können. Woran erkennt man das?
Naja, da streiten sich auch die Wissenschaftler, ob sie nun Empathie haben oder ob sie keine Empathie haben. Empathie heißt ja mitfühlen. Für den anderen fühlen. Das, glaube ich, ist etwas, was für Narzissten völlig uninteressant ist. Warum soll ich für den anderen fühlen? Es geht um mich. Zweitens, was ist überhaupt fühlen? Ja, was sind denn meine Gefühle? Sind sie auch sehr, sehr unbeholfen. Was sie können erspüren, was sind die Bedürfnisse des anderen, damit ich dem anderen sagen kann, hallo, ich erfülle deine Bedürfnisse. Das können sie. Sieht aus wie Empathie, ist aber keine.
Das haben sie sich abgeguckt, weil sie gemerkt haben, dass andere Menschen damit bei anderen etwas erreichen?
Entweder das, dass sie sagen, okay, das ist ein Trick, damit die anderen mich beachten und lieb haben, ja? Oder aber damit sie von dem anderen das kriegen, was sie brauchen. Nämlich Gefolgschaft und Applaus.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass narzisstische Menschen in beruflichen Zusammenhängen meist sehr erfolgreich und kompetent sind. Wenn Ihnen allerdings jemand emotional daherkommt, dann wird's schwierig. Was passiert dann?
Dann haben Sie Angst, dass Ihre Fassade bröckeln könnte. Weil hinter der Fassade, und das werden wir nächste Mal wahrscheinlich auch ein bisschen deutlicher erkennen, hinter der Fassade sitzt ein Teil von Ihnen, der nie leben durfte. Nämlich da, wo Sie sind, unabhängig von allen Erfolgen. Und das kann in einer nahen, engen Beziehung, kann das möglicherweise gesehen werden, dieser Teil. Und das macht Ihnen große Angst.
Das heißt, wenn man emotional mit demjenigen umgeht, da nächste Woche mehr, dann erkennt man auch noch weitere Strukturen dieses Menschen und kann die noch besser einschätzen.
Ja.
Ist das auch ein Zugang zu so einem Menschen möglicherweise, auch wenn er das eigentlich gar nicht mag und denkt, okay, jetzt kommt raus, wie ich wirklich ticke, das will ich nicht?
Das ist die Ambivalenz, auch im Kontakt und auch in der Arbeit mit so jemandem. Auf der einen Seite wollen sie unbedingt so gesehen werden und so geliebt werden und auf der anderen Seite haben sie irrsinnige Angst, dass sie wieder entwertet werden. Und in dieser Ambivalenz ist es ganz, ganz schwer, da einen Zugang zu finden. Also man muss sie sehr entängstigen, damit sie sich trauen, auch einen Teil von dem anderen von sich zu zeigen.
Frau Wadetzki, das war's für heute. Wir sprechen nächste Woche weiter. Ich freue mich schon mal sehr darauf. Dann geht's darum, wie gehe ich denn mit Menschen um, die diese narzisstischen Ausprägungen haben? Wie reagiere ich? Wie agiere ich? Darauf freue ich mich schon sehr und bin auch gespannt, ob es Unterschiede gibt. Bestimmt gibt's Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Narzissten. Auch darauf gehen wir ein. Das alles nächste Woche. Halbe Stunde ist rum, mindestens. Ich freue mich schon drauf. Danke.
Ich auch. Ja, vielen Dank.
Wiederschauen.
Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail@medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf Sie.
Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.